Guten Morgen im Kaffeehaus zu dem Zmorgentag oder Frühstücktag. Übrigens, du bist heute die 200. Veranstaltung von mir, seit es das Kaffeehaus gibt. Und vielleicht auch so etwa die 90. oder die 120. die 170. Denke mal, wenn ich jetzt alle die Flamenco-Übung zusammenzähle, die wir schon hatten. Aber jetzt ist es 200. Und ja, du hast schon ein paar Mal können bei mir tanzen. Und darum nimmt es uns natürlich Wunder, wer die Person denn ist, wo da einmal tanzen. Herzlich willkommen, Bettina Castagno. Bei mir im Kaffeehaus, schön bist du da. Du reisest um die Welt, hast verschiedenste Bühnen als Heimat. Deine Leidenschaft ist der Flamenco. Tanzest aber auch in Indien mit indischen Klängen. Du bist eine Appenzellerin, darum der Titel Zigeunerin. Jetzt weniger ethnologisch, dann wäre es ja politisch nicht korrekt. Dann müsste man sagen, eine fahrende Roma. Aber ich meine es nicht so, sondern ich meine es mehr im Lebensstil.
Also mein Urgroßvater war ein Fahrender.
Ach schon? Also ist es nicht einmal so weit weg, wenn ich das so sage. Aber gut, der Arbeitstitel war mehr so im Stil von halt das Umzüchende, das verschiedene Kulturen in sich haben. Ich denke auf deine Wurzeln, vielleicht mit deinen Vorfahren kommen wir noch. Dein Tanz ist der Flamenco. Warum der Flamenco?
Die Frage ist so für mich, wie man sagt, wieso gefällt dir Mozart und wieso gefällt dir Bach nicht oder umgekehrt. Ich habe einfach als kleines Mädchen habe ich die Musik gehört, vielleicht auch, weil meine Nachbarn in Tüfe, das sind Emigranten gewesen und meine Spielkollegen sind alle spanische Kinder gewesen. Und ich denke, die haben mich schon irgendwie zu dem Spanien gebracht. Dann habe ich manchmal irgendwie Musik gehört bei denen. Und eigentlich bin ich über die Musik zum Gesang gekommen. Ich habe mich einfach angesprochen. Ich habe irgendwie den Camarón de la Isla gehört mit dem Paco de Lucía. Ich glaube, meine Schwester hatte eine Platte gehabt oder irgendein Freund von ihr, der dann einmal ausgelegt hat. Und dann habe ich habe nicht einmal den Tanz kennt, also nicht gesehen, weil zu tief hat es nichts gegeben. Ich hätte immer gerne getanzt, aber dann bin ich halt in die Leichtathletik, weil es ein Turmverein hatte oder so, ich habe mich immer gerne bewegt. Und dann habe ich irgendwie gewusst, ich will Flamenco tanzen, aber ich weiß es, eigentlich weiß ich es nicht. Ich sage dann immer eine Anekdote, dadurch, dass ich immer mit diesen Spanierkindern zusammen war, hat dann meine Mutter mir den Globi in Spanien geschenkt, ein Buch, und der Globi hat dann auch irgendwie einmal Flamenco getanzt und so mit der Castagnette gespielt. Und dann sage ich immer, ich tanze Flamenco wegen dem Globi. Aber das ist eigentlich auch nicht.
Aber es ist eine schöne Geschichte. Ja. Dann fragen wir stellen wir die Frage ein bisschen anders. Man redet ja auch von dem Duende, wenn jemand gut Flamenco tanzt, von dem Zauber, von dem Moment, wo irgendwie alles elektrisiert ist. Was elektrisiert denn dich am Flamenco?
Ja, das ist schwierig. Es ist einfach, sagen wir, schön im Flamenco ist, dass wirklich ein Zusammenspiel von ganz viel ist. Oder so. Es ist sozusagen der Tanz, es ist der Gesang, es ist also die Gesänge oder so die Texte, die gesungen werden, das sind eigentlich wie Poesie. Also da kommt rein und dann kommt noch die Musik dazu und dann kommt der Rhythmus dazu. Und man spürt einfach im Flamenco, da hat wirklich so viele verschiedene Wurzeln oder uralte Wurzeln. Es ist irgendwie etwas sehr Tiefes. Und wenn da irgendwie alles zusammenkommt und da stimmt oder so, dann kann man sagen, das ist der Duende. Wobei, muss ich sagen, jetzt wenn ich auch mit einem klassischen Cellist zusammen bin oder mit dem Orchester, kann es genauso Duende haben. Also für mich ist der Duende etwas, wo eben in der Kunstform oder in der ein Tanz, wenn es einfach irgendwie harmonisiert und wenn man es wie kann laufen lassen oder eben wenn man die Leute berührt oder wenn man voll irgendwie in dieser Musik kann drin sein. Und der Duende gibt es für mich nicht nur im Flamenco, aber den gibt es grundsätzlich in
der
Kunst.
Wenn der Funke springt. Ja. Was heisst eigentlich, ich bin nicht mehr ganz sicher, was heisst eigentlich genau übersetzt Duende? Hättest du etwas noch so gerne mit
Duende ist Geist.
Mit dem Geist eben, ja. Wo erweckt wird.
Ja.
Jetzt aber eben, außer den Nachbarn, hast du keinen Bezug zur spanischen Kultur in deiner Kindheit?
Nein. Also ich habe von der Familie her, meine Großmutter war aus Südfrankreich, meine Tante die haben in der Gamak, also sie lebt jetzt nicht mehr, aber meine Cousins sind noch dort. Und die haben schon die spanische Kultur gepflegt, also die haben auch Paellas gemacht, wenn wir am dort waren. Dann ist immer ein Stierkampf in ihm. Sie hat Flamenco geliebt über alles. Eben, das sind dann manchmal so Sachen, die du vielleicht als kleines Mädchen gar nicht mitbekommst, die irgendwie schon auch beeinflusst. Und meine Tante, die sie gehört hat, die Tanz Flamenco, ist, glaube ich, die einzige aus der Familie, die sich wirklich gefreut hat.
Das ist vielleicht gerade auch eine Frage. Die anderen, eben die einzigen, die sich gefreut haben. Wie war das so für deine Eltern, die du eröffnet hast, ich werde jetzt Flamenco-Tänzerin?
Also es war so, dass ich ein bisschen müssen heimlich machen. Also ich habe Matura gemacht, zu tragen, habe aber schon mit 15 gewusst, ich will Flamenco tanzen. Aber ich habe immer gedacht, das ist, ja, ich mache das als Hobby. Und gut, dann gehe ich halt Spanisch studieren und habe dann auch so können, also bin dann nach der Matura nach Spanien. Und bin als Au-pair-Mädchen gegangen und habe eigentlich wollte nach Sevilla, immer wollte nach Sevilla. Frage mich nicht, warum.
Aber ich habe ist der Flamenco daheim.
Ja, nein, aber einfach wollte nach Sevilla und irgendwie ist es auch nicht gegangen, dann bin ich halt nach Madrid. In Sevilla hat es keine Au-pair-Stelle gehabt. Dann bin ich nach Madrid und war dort in einer Familie und bin auch tanzen. Also in Madrid hat es auch Flamenco-Schulen. Und irgendwie nach 3 Monaten habe ich dann meiner Mutter so die Ohren voll gekriegt, ich will nach Sevilla, will nach Sevilla, will nach Sevilla, wie sie gesagt hat, dann gehst du halt. Also. Und dann bin ich irgendwie, ja, ich bin dann irgendwie, das war dann Weihnacht gewesen, da hat man die Matura noch irgendwie im September, glaub, gemacht. Und ich bin dann in der Weihnacht wieder zurück und habe mit einem Koffer nach Sevilla und habe irgendeine Adresse gehabt von Leuten, von Freunden, die ich irgendwie kennengelernt habe und bin dann in dem Sevilla mit meinem Koffer und die haben mich dann auch abgeholt und dann haben sie mir dann irgendwie gesagt, ja, du kommst jetzt mit und dann haben sie mir in ein Dorf mit. Und dann bin ich dort auf dem Dorf gewesen und sie haben einfach irgendeine so Möbelfabrik gehabt und haben gedacht, da wäre jetzt noch lässig, eine, die ein bisschen Französisch kann, Deutsch und Spanisch oder so. Dann bin ich dort irgendwie vom Büro gewesen, hat ihnen ein bisschen geholfen und dann irgendwann haben sie gesagt, ja, eigentlich würde ich nach Sevilla, nicht in dem Dorf sein oder so. Und dann bin ich nach Sevilla und hat mich dort irgendwie so durchgeschlagen und hat dann wirklich jetzt einen Ort gegeben. Jetzt ist er leider touristisch geworden, das war Carboneria gewesen, und ich war dort jeden Abend gewesen, und dort sind immer Zigeuner gewesen, am Abend, also vor allem Zigeuner, und die haben sich einfach getroffen zum Singen und zum Tanzen weniger, also vor allem Singen und Gitarre spielen. Ich bin dann dort einfach jeden Tag gegangen und habe zugelassen und gemacht. Und ich habe dann gesagt, ja, eigentlich würde ich mal gerne tanzen. Und ich habe einfach von meinen Eltern so und so viel Geld, irgendwie, ich weiß nicht, mit 300 Franken konnte ich leben in Sevilla. Und dann konnte ich mir aber nicht eine Schule leisten. Und dann hat er gesagt, ja, ich kenne jetzt eine Zigeunerin und sie gibt mir vielleicht umsonst Unterricht. Dann bin ich zu dieser Sarah, hat die geheissen, hingekommen. Und sie hat mir dann wirklich Unterricht gegeben, gratis. Und ich habe in einem Jahr vielleicht über 3 oder 4 Schritte bei dieser gelernt. Nicht mehr.
Ist es vielleicht sogar besser, wenn man aber bei so jemandem lernt, wie in einer normalen Schule?
Also jetzt, nach im Nachhinein bin ich froh, dass ich bei der Sarah war. Ich habe wirklich, ich könnte so jetzt nicht unterrichten, wenn ich jetzt so wie in St. Gallen einen Kurs gehe. Und im ganzen Jahr einfach diesen Schritt müssen so machen, wie sie es gemacht hat. Und vorher hat sie mir nicht etwas Neues gegeben. Und ich einfach unbedingt wollen und habe dann gemacht und ich habe dann immer bei ihr geübt und sie hat aus der Küche gerufen, falsch, und ist wieder gekommen und dann nochmal und dann am nächsten Tag bin ich wieder gegangen und habe dann halt irgendwie geholfen, posten und putzen und weiss nicht was. Und das war dann so meine erste Erfahrung gewesen. Und dann nach einem Jahr bin ich zurückgekommen in die Schweiz und habe eigentlich angefangen in Zürich zu studieren, Romanistik, und danach ist ein Lehrer dort und hat einen Kurs gegeben und dann bin ich einen Workshop gemacht und der hat dann gesagt, du musst unbedingt kommen nach Berlin, ich habe eine Kompanie und du kannst mittanzen und ich mache Flamenco-Ausbildung und dann bin ich heimgekommen und habe meine Eltern gesagt, ich gehe jetzt nach Berlin. Und dann nachher habe ich gesagt, aber ich denke, ich werde weiter studieren, kein Problem oder so, und dann bin ich in Berlin
also angekommen. Also über das Tanzen hast du nie gross geredet?
Mumol sind schon gewusst, so, dass ich nach Berlin gegangen wegen dem Tanzen. Aber ich habe dann einfach gedacht, ich mache beides, Studium und Tanz. Und dann war das für mich das erste Mal gewesen, dass ich irgendwie bis 6 Stunden am Tanzen war, Unterricht hatte. Und dann bin ich am Abend so müde gewesen. Also jetzt könnte ich es vielleicht, aber da habe ich es einfach nicht geschafft. Ich bin wirklich über diese Bücher eingeschlafen. Und irgendwann hätte ich dann wieder zurück in die Schweiz eine Prüfung machen und das habe ich dann irgendwie nie gemacht. Und ich habe dann einfach für mich entschieden, ich tue jetzt nur noch tanzen. Und dann irgendwann hat mal meine Mutter gefragt, musst du nicht irgendwie Prüfungen machen oder irgendetwas oder so. Und er hat gesagt, ja, ich denke nicht mehr, ich sage jetzt nicht mehr an die Uni. Und sie, ja, da hätte sie schon gedacht. Oder so. Und dann war ich aber in Berlin und ich habe wirklich meine ersten Tanzerfahrungen gemacht. Oder ich bin auch, da habe ich den Spina kennengelernt, der war der Gitarrist in dieser Schule und in ihrer Kompanie. Und dann bin ich am Wochenende, nämlich im Sommer, immer auf der Straße, auf der Kuhdamm. Und habe auf der Straße angefangen zu tanzen, wo ich auch jetzt froh bin, dass ich das gemacht habe. Es war sehr hart, aber es war eine gute Schule, einfach auch mit dem Publikum zu kommunizieren. Und es war eine gute Erfahrung. Aber ich bin dann irgendwann in der Ferien bin ich wieder nach Sevilla, weil ich Sevilla vermisst habe. Und dann habe ich bewusst mitbekommen, was für ein Niveau die Tänzer haben. Und dann habe ich gesagt, gut, ich packe meine Koffer wieder und gehe nach Sevilla. Und dann bin ich wieder nach Sevilla, obwohl der Lehrer oder der von der Kompanie hat mich, ist total hässig war und jetzt gehst du ab und so und lass dich einfach hängen mit der Kompanie. Und ich einfach gewusst, ich will weiterlernen und bin dann nach Sevilla.
Hast du nie Angst gehabt, so etwas Unsicheres zu machen, wo ja, nichts rechts ja, zu lernen, also, sagt man ja dann einmal ja, so in der Schweiz.
Also ich bin mir schon bewusst gewesen, ich bin dann irgendwie so drin hineingewachsen und ich mir gedacht, ja, ich kann ja immer noch studieren. Aber ich mache es jetzt einfach mal, dass ich nicht nachher mein Leben lang denke, hättest du doch. Und das ist auch das, was ich immer über die Jungen empfehle. Ich sage immer, probier es, mach es. Wenn es nicht geht, darf einfach keine Welt zusammenkriegen.
Ja, es nicht zu machen, zahlst du wahrscheinlich die grössere Enttäuschung, oder? Wie scheitert sie?
Ja, weil dann weisst du, und ich bin dann irgendwie so drin hineingewachsen und bin dann nach Sevilla gekommen und zum Glück gerade beim richtigen Meister, wie man sagt, in Spanien gelandet. Dank ihm, er hat mir gesagt, geh dorthin, weil er eine Schule hatte. Und er hat mich dann wirklich gefördert und ich konnte relativ schnell auch bei ihm in seiner Truppe tanzen. Hat dann auch relativ schnell Geld verdient. Ich habe hier mehr verdient, als wenn ich jetzt verdiene, wenn ich jetzt verdiene, zum Beispiel in Spanien. Und hat dann so schnell können mehr oder weniger mein Leben finanzieren. Und irgendwie habe ich immer gedacht, ja, ist es irgendwie so weitergegangen? Und ich bin mir schon bewusst, also bin mir jetzt noch bewusst, also eben, man hat einfach null Sicherheit, aber...
Würdest du es wieder so machen?
Ja.
Bereust du nichts?
Nein.
Dann ist das Beste passiert. Jetzt noch wegen Sevilla und relativ schnell können mittanzen bei ihm. Wie haben das die Spanier gefunden, wenn da so der Herr gelaufen, einfach plötzlich da schon auf die Bühne und so husch, weil ich weiss nicht, ich habe Sevilla gewohnt und dann... Dann haben sie mich denen so ganz genau angeschaut, als ich da bei der Ferien in Sevilla gemeint habe, ich könnte jetzt ein bisschen Sevillanas tanzen.
Ja. Also das normale Volk hat Freude daran, also die nicht so in der Flamenco-Szene sind. Eben, wenn ich dann schnell mitbekommen habe, ich war dann etwa 23 oder so, eben, als ich das erste Mal auftreten mit meinem Lehrer, mit dem Manolo Marin. Und ich mag mich noch genau erinnern, ich bin dann irgendwie neben ihm gestanden. Und dann ist Mutter, also jetzt in Spanien bei der Flamenco-Familie oder die da fördern, die Tradition, dass je nach dem Kind halt schon mit 4, 5, 6 anfangen in der Schule. Und dann ist so eine Mutter gekommen, hat ihm gesagt, eben, wenn ihm eigentlich einfalle, dass jetzt die Ausländer hier tanzen und eben ihre Töchter nicht, die doch schon seit sie irgendwie 4 oder 5 ist bei ihm in der Schule ist. Und er hat dann einfach gesagt, er entscheidet, wer er will und wenn jemand begabt ist oder so, dann kann er tanzen, ist ihm gleich, ob es jetzt eine Japanerin ist oder eine Schweizerin oder eine Spanierin. Und für mich ist dann schon in dem Moment richtig bewusst worden, was das heisst. Und das hat mich natürlich immer weiter begleitet und immer noch. Also ich bin eine von den wenigen Tänzerinnen im Moment, die gute Auftritte hat, also weltweit. Und da ist natürlich viel Neid, auch da. Und dann hat es wieder andere, die sich freuen. Also meistens habe ich einfach Lehrer gehabt, die mich unterstützt haben. Oder wo man sagen mal die seelische Unterstützung dann auch gegeben haben. Und das andere ist schon ziemlich, ja, also ich weiss, was Ausländer hassisch.
Sind Sie auch, wenn Sie so etwas eben sagen, irgendwie, warum hast du die genommen, sind Spanier direkter wie mir im Sagen, dass sie es da daneben finden?
Ja, vielleicht schon, und sie zeigen es dann auch. Also eben in den Umkleidekabinen oder so, wo dann alle Tänzer waren, das war irgendwie ein kleines Eckchen, wo dann irgendwie, weiß nicht, 20 Tänzerinnen drin waren. Und dann hat es einfach so einige gehabt, die haben nie Hoi gesagt.
Dann hast du auch gewusst, woran das bist. Ja, fertig mit Lernen beim Flamenco ist man wahrscheinlich nie, also du entwickelst ja heute noch weiter. Aber wann ist eigentlich der Punkt da, wo man sagt, mal, jetzt kann ich auf die Bühne, jetzt kann ich... Das, was ich hier mache, das ist Flamenco. Gibt es da irgendwie...
Also so aus Erfahrung, auch jetzt, wenn ich mit anderen Tänzerinnen vergleiche, würde ich sagen, Minimum 10 Jahre Ausbildung, den ganzen Tag tanzen. Dass man einigermaßen Profi-Niveau hat und dann muss man begabt sein. Aber es sind sicher 10 Jahre.
Wo man so heißt.
Und eben, man lernt trotzdem weiter, aber sicher 10 Jahre. Und nicht irgendwie 3 Jahre oder 1 Jahr, sondern wirklich.
Wenn man es vom Unterrichten durch, unterrichtest du auch hier in St. Gallen. Also man kann bei Ihren Tanzkurs machen, bei der Bettina. Mhm. Was möchtest du vor allem weitergeben, deinen Schülerinnen und Schülern hast du auch?
Wenig, ja, eben, aber ich habe auch ein paar Schüler.
Ist ein bisschen frauenlastig wahrscheinlich.
Also wichtig ist mir einfach die Freude am Tanz, Freude an der Bewegung und eben das eine ist, dass man es als Hobby macht und das andere ist, wenn man es dann wirklich als Profi machen will oder so, dann ist es schon anders, dann würde ich auch strenger sein oder so. Aber es geht mir einfach darum, dass sie irgendwie das Gefühl haben und eben, Flamenco-Tanz ist nicht ein einfacher Tanz und da weiß jeder, der irgendwie anfängt. Aber es ist auch wirklich ein schöner Tanz, weil man so, kann so vielseitig. Ich bin ja selber in dem Sinne Musiker mit meinen Füßen, Kastagnetten und dann kommt aber noch das Tänzerische auch noch dazu und eben das ganze Wissen und der Rhythmus, die Rhythmen, die sehr fremd sind oder sehr schwierig sind im Flamenco. Aber wenn man irgendwie so langsam dran hergeht und ich fange natürlich auch nicht gerade mit dem Schwierigsten an, wenn ich jetzt unterrichte. Und ja, hat viele, die wieder aufhören, aber hat viele, die dann wirklich dabei bleiben und so langsam drin hineinwachsen. Mhm. Aber das Wichtige ist für mich, dass sie einfach Freude behalten und nicht irgendwie frustriert sind, dass sie das Gefühl haben, das lerne ich nie oder so.
Also vor allem einfach Flammen erwecken ist ja das Wichtigste. Ja. Zwei Sachen sind mir vorhin in den Sinn gekommen. Das eine, wo du gesagt hast, wegen den Füßen mit dem Musikinstrument, irgendwie, wenn man so erfolgreich ist wie du und umeinander ist, irgendwie, ganz eine blöde Frage, kann man irgendwie die Füße, also oder deine Beine, tust du die, ist mir jetzt einfach gerade vorhin
versichert, oder was?
Ja, versichert, nein, behandeln, versichern kannst du wahrscheinlich nicht wirklich, wenn sie weg sind, sind sie weg. Nein, aber irgendwie, passest du auf, dass du ja nicht irgendwie vertrampelst oder was auch immer. Also,
ja,
ist das nicht auch etwas, wo du immer daran denkst?
Nein, nicht. Aber ich bin schon, man muss einfach konzentriert sein und immer schauen, wo man hinläuft. Schon. Also bin mir schon bewusst. Was nicht heisst, dass ich habe schon mal den Fuß verstaucht. Meistens, wenn ich müde bin und irgendwie Staub suche oder irgendwie so etwas mache. Aber nicht beim Tanzen, selbst sicher
ja,
nicht.
Ist jetzt eine profane Frage gekommen, aber ist mir gegen den Sinn gekommen, weil das ist dein Kapital und es liegt
ja,
irgendwie.
Ja. Also man darf sich da nicht immer irgendwie. Wenn ich immer wieder denke, was alles passieren kann, dann
machst du gerne nichts mehr. Vielleicht noch als Schweizerin, du hast trotzdem einen anderen Ausdruck wie sie unten. Du hast gesagt, das Volk hat eigentlich Freude. Aber hast du das Gefühl, du bringst einen anderen Flamenco über wie sie unten?
Also wenn ich jetzt Flamenco tanze, dann nicht. Also dann, jetzt gerade vor ein paar Tagen bin ich wieder in Sevilla auftreten oder so. Dann ist einfach pur Flamenco pur. Ich habe einen Sänger, einen Gitarrist und dann tanze ich und dann fragt auch niemand mehr, ob ich Ausländer bin oder nicht. Also wenn das Publikum das nicht weiss. Und dort habe ich nicht das Gefühl, dass ein Unterschied ist. Das andere ist einfach, dass ich von einer anderen Kultur herkomme und einen anderen Hintergrund habe. Also auch von der Ausbildung her, weil ich selber als Mädchen angefangen Cello zu spielen. Eben das Programm jetzt mit Alter, wo ich ja selber auch ein bisschen Appenzeller Streichmusik gespielt auf dem Cello. Ich habe irgendwann einfach noch einen anderen Bezug zu anderen Musikrichtungen. Also heisst, ich bin mit klassischer Musik eigentlich gross geworden. Mit meiner Mutter habe ich immer können, weil mein Vater nie mit ist, habe ich immer können ins Konzert. Jetzt habe ich ein Abonnement gehabt und habe so unbewusst auch die Musik einfach mitbekommen. Und das ist jetzt natürlich für mich ein Vorteil. Also jetzt so, wie ich arbeite oder so, das heisst, ich kann mit klassischer Musik zusammen tanzen, ich kann mit alten Buben zusammen tanzen. Ich kann eigentlich zu jeder Musik tanzen, die ich schön finde.
Wenn du mit Appenzeller Musik kommst in Sevilla, findet ihr das lustig oder findet ihr das eine Verhunzung oder wie reagieren die? Oder bist du überhaupt schon mal mit ihnen
auftreten? Nein, jetzt in Sevilla leider habe ich noch nie. In Madrid sind wir gewesen, und das ist gut angekommen. Und in Sevilla bin ich überzeugt, dass es gut ankommen würde.
Und die Leute? Da, wenn du es da machst, ich rede jetzt auch nicht vom Publikum, sondern von den Traditionalisten, von denen, die halt wirklich die Appenzeller braucht und pflegen und wahrscheinlich auch fachsimpelt über das, findet ihr das richtig oder findet ihr eben das eine Verhunzung oder wie reagieren die?
Also jetzt mein erster Auftritt mit den Alderbuben, der war im Rossfall, Zurnesch, und das ist ein ganz traditioneller Ort für Zennebell. Und dort hatte ich noch meine Flamenco-Musiker dabei gehabt. Also es ist nicht jetzt das Programm, das ich hier gezeigt habe, das ich jetzt gerade gestern gezeigt habe, wo ich allein bin. Und das ist der erste Auftritt und der Rossfall war bumsvoll. Und da sind wirklich die ganzen Sennen gekommen. Und die haben dann wirklich zuerst sehr skeptisch sind sie dort gesessen oder so. Und haben irgendwie...
Wie der Werbung vom Appenzeller.
Ja, ja, ja. Und dann, aber am Schluss sind sie wirklich begeistert gewesen. Aber hätte auch anders sein können. Und also ich weiss von den Alderbuben, die haben manchmal auch Probleme, weil sie sind, wenn sie ihres modernes Zeug da spielen oder so, dann haben sie manchmal schon ein Problem und wären irgendwie auch gezündet oder so, dass sie irgendwie die Musik ein bisschen verhunzen oder so. Aber jetzt, ich persönlich habe das nie erlebt, dass jemand auf mich zukommt.
Volksmusik, wenn sie sich nicht weiterentwickelt, oder, dann bleibt sie irgendwann tot und,
ja, genau.
Und verliert sich. Was war eigentlich der Grund für dich? Hast du einfach Folklore mischen aus irgendeinem, jetzt sage ich ganz provokativ, ist nicht so, aus einem Spleen raus oder einfach weil du es gerade jetzt originell gefunden hast? Oder hat es einen Hintergrund, hat es ein klasse Konzept, warum das jetzt du da hast wollen machen?
Also das war ein bisschen so, eben, ich war in Sevilla und konnte dann halt mit meinem Lehrer immer auftreten und das war mehr oder weniger alles schwarz gewesen, oder so nicht legal. Und dann hat er versucht, dass ich in die offizielle Tanzkompanie von Sevilla reinkomme. Und ich wäre eigentlich auch gekommen und ich habe dann dort wirklich die Arbeitsgenehmigung nicht bekommen. Und ich habe es zweimal versucht und dann nochmal versucht. Und für mich ist da eine Welt untergegangen. Und ich habe gesagt, ja, irgendwie, wenn du überhaupt als Ausländer die Chance hast, überhaupt in eine Tanzkompanie reinzukommen. Ja, auf jeden Fall ist dann auch wirklich nicht gegangen. Weil da hat es noch das Schengen-Abkommen nicht gegeben, jetzt wäre es kein Problem, aber da war ein Problem gewesen. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, irgendwie, mein Weg ist anders als von einer Spanierin, halt jetzt, wo in Sevilla aufwachst, weil der traditionelle Weg von einer Spanierin jetzt unten ist, man ist einfach, man geht in die Schule und dann nachher versucht man, dass man irgendwie in eine Kompanie reinkommt oder in ein Tablau, wo man dann weiter lernt sozusagen und sich auch verbessern. Und sagen wir, das habe ich dann nicht können. Und dann bin ich halt irgendwie da wieder zurückgekommen. Halt, ja, ins Appenzellerland. Und habe gedacht, ja gut, jetzt machst du einfach, was du willst. Und dann habe ich einen Kulturpreis bekommen und dann habe ich dem, haben sie gefragt, ja eben, wenn ich will tanzen oder so. Und ich hatte auch kein Geld gehabt, um irgendwie meine Musik aus Spanien zu holen. Und er hat gesagt, ich würde gerne zu Appenzeller Streichmusik tanzen. Und dann war das irgendwie der erste Anfang. Und dann nachher sind wir hier in Benissimo eingeladen worden, im Fernsehen. Und dann hat er irgendwie alles angefangen und dann hat sich das entwickelt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie krampfhaft gesucht habe. Ich habe einfach irgendwie gefunden, ich würde es da gerne machen. Und so ist es weitergegangen. Ich dachte, jetzt wäre ich gerne mit Zigeunermusik. Dann habe ich ein Programm gemacht mit Zigeunermusikern. Dann sind zum Teil Musiker auf mich zugekommen. Dann habe ich ein Programm mit dem afghanischen Musiker. Dann irgendwie habe ich indische Musiker kennengelernt. Und so ist es, irgendwie hat es sich immer weiterentwickelt.
Hast du bei diesen traditionellen Musikern eben aus Indien, aus Appenzell, wo du kombinierst, hast du dort irgendwie Gemeinsamkeiten mit dem Flamenco gefunden? Oder was sind die Gemeinsamkeiten?
Eben, jetzt gerade gestern hatte ich wieder einen Auftritt mit allen Buben, dann kam auch eine ältere Frau gekommen und gefunden, das passt jetzt aber zusammen. Eigentlich passt es nicht zusammen. Aber es passt zusammen, vielleicht weil eben ich es mache, weil ich mit dieser Musik gross geworden bin, weil ich die Musik gerne habe. Und ich bringe es dann irgendwie zusammen. Jetzt gerade jetzt, wenn man von der Appenzeller Streichmusik redet, dann mit dem Indischen oder alles, was Rhythmus hat, dort passt schon irgendwie zusammen, weil wichtige Wurzeln vom Flamenco sind in Indien. Wobei, wo ich dann eben nach Indien eingeladen worden bin und dann haben mir dann die Musiker gesagt, ja, haben gesagt, ja, wenn üben wir zusammen oder so. Ich kenne ja die Sachen von ihnen nicht und haben irgendwann mal so am Tisch, ja, so wie wir da sitzen, gesagt, haben sie mir irgendwie ihre Silbe mit dem Maul vorgeredet und haben gesagt, ja, mach mal, eben da kannst du da tanzen. Und dann habe ich gesagt, ja, was ist das? Ich habe einfach Bahnhof verstanden, ich habe wirklich nicht verstanden, was das soll. Und ich habe es dann mal aufgenommen und habe immer wieder gelesen. Und ich habe fast brüllt. Ich habe gesagt, ich verstehe das nicht. Bahnhof. Und dann bin ich so langsam, irgendwann dann wieder gefragt, kannst du nicht nochmal machen oder so. Und dann so langsam habe ich überhaupt mal verstanden, was eigentlich für Rhythmen sind. Und dann nachher, das andere ist noch da, in meine Füße umzusetzen. Also das ist jetzt gerade das indische Programm, das ich mache, das ist, ja, da war viel Arbeit dahinter gewesen, also vor allem von mir aus. Und nachher auch von den Indern, weil sie haben auch müssen trotzdem wieder Flamenco neu lernen. Obwohl es ähnliche Wurzeln hat oder so am Schluss, wo man wirklich, wenn man fusioniert oder so, ist viel Arbeit dahinter von allen, dass man wirklich am Schluss zusammenkommt.
Und Kultur zum Zusammenarbeiten dorthin ist wahrscheinlich auch nochmal etwas totales Neuland gewesen für dich?
Ja, also eben, ich bin dann das erste Mal bin ich gerade etwa 3 Monate geblieben und habe dann wirklich jetzt mit den Musikern, die ich zusammen arbeite, das sind alles Tempelmusiker. Und die haben einfach überall mitgenommen, wenn sie Konzerte hatten. Und so langsam bin ich da reingewachsen und habe irgendwie verstanden, worum es geht überhaupt bei denen und was sie machen. Und darum konnte ich dann auch können, wie schauen, aha, jetzt die kann ich so und so einsetzen, wenn ich jetzt zum Beispiel Flamenco-Stücke will mit ihnen. Aber schon, weil ich mit ihnen wirklich viel herumgereist bin und viel gehört habe und viel geschaut habe.
Sind aber die Geschichten, die sie vielleicht erzählen, bei diesen Tänzen, jetzt egal in welcher Kultur, sind das jetzt dort Berührungspunkte?
Nein. Auch nicht groß. Also eben jetzt in den indischen klassischen Tänzen oder so, da wären so alte Epos oder alte Geschichten, es geht vor allem auch um Götter, werden getanzt und im Flamenco wird nichts erzählt. Also man tanzt einfach. Da fängt schon an, eben mit den Handbewegungen schon. Also du merkst irgendwie, ja, im Flamenco bewegt man die Hände und im indischen Tanz auch, aber im indischen Tanz hat jede Hand, die Mudras, jedes hat eine Bedeutung. Und im Flamenco ist es sehr persönlich. Eigentlich kann man machen, was man will. Und eben der Flamenco ist viel freier oder so als die traditionellen indischen Tänze oder so, weil da ist wirklich jeder Blick und alles ist irgendwie festgelegt. Flamenco sind auch Sachen, die ganz streng sind, aber nachher ist man trotzdem relativ frei.
Wie bist du eigentlich auf Indien gekommen? Gibt es da eine Geschichte dazu?
Ja, also eigentlich wollte ich immer gerne gehen. Und dann war ich an einem Festival, wo ich mit einem afghanischen Perkussionist zusammen geschafft habe. Und der hat einen indischen Musiker mitgeschleppt, zum Schauen. Und der war dann so begeistert und hat seitdem irgendwie hat er uns immer einladen. Also die ganze Flamenco-Truppe, aber die irgendwie hat nie Geld gehabt. Und am Schluss bin ich allein gegangen. Und er hat dann einfach schauen, was ich mit diesen Musikern dort mache. Und so ist auch eine Freundschaft entstanden und jetzt bin ich sozusagen, eben jetzt im Dezember bin ich wieder tunen auch und tanze mit Musikern, die ich noch nicht kenne. Da gibt es dann eben eine Überraschung, dann hat man irgendwie so einen Tag üben und dann muss man auf die Bühne.
Aber dein Hauptzuhause ist Sevilla?
Ja.
Selbst schon die meiste Zeit. Wie erlebst du eigentlich die Stadt dort? Oder wie, also zum Leben, wie ist Sevilla für dich?
Also eben, ich bin gerne in dieser Stadt. Es ist unkompliziert, wie wenn ich da manchmal in der Schweiz bin, denke ich immer, und so. Man kann irgendwie, ja, also jetzt offiziell könnte ich zum Beispiel schon angemeldet sein und dort unten leben, aber ich bin sozusagen illegal. Also ich habe meine Papiere immer zu tief gelassen, ich habe meine abgemeldet und kann in dieser Stadt leben und ich habe mal gefragt und gemacht und habe meine Wohnung und habe meine Auftritte und ja, also es ist sehr unkompliziert und dann ist natürlich halt das Zentrum für den Flamenco. Das heisst, wenn ich dort unten bin, bin ich auch immer sehr motiviert zum Üben oder ist ein Austausch da mit anderen Tänzern und anderen Musikern, also den ganzen Musikern. Und ja, eben jetzt wird es ein bisschen trauriger wegen der Krise. Obwohl man in Sevilla, merkt man es, im Zentrum nicht so stark, weil einfach der Tourismus so gut läuft wie noch nie. Und die Bars sind voll und die Leute sind draußen. Aber trotzdem, wenn man ein bisschen rumlässt, dann hat es tragische Schicksale. Und vor allem einfach traurig ist, dass die Jungen raus müssen.
Sie haben ja etwa 50% Arbeitslosigkeit bei den Jungen.
Ja, ja. Die haben null Chancen.
Und ja. Eben, wenn man aus dem Touristischen rausgeht, dort muss noch funktionieren, weil dann, wenn es wegbricht, ist dann ein großes
ja,
Problem.
Dann
sieht man es auch auf der Straße, wenn man aus dem touristischen Teil rausgeht.
Ja, ja, ja.
Also das Licht, ja. wo fehlt oder Abfall, wo mehr hat. Oder.
Ja, deshalb geben sie sich schon noch Mühe. Aber es ist mehr so Familienschicksal, wo irgendwie alle ganze Familie von der Rente noch vom Vater lebt oder so. Oder einfach, ja, die Wohnung können sie nicht mehr zahlen. Oder, ja.
Wie hat sich sonst, du bist 20 Jahre tun, wie sich sonst die Stadt verändert, vom Anfang zu heute?
Also jetzt sehr verändert, da bin ich ein bisschen die ganze... Zuerst ist es wirklich für mich exotisch. Als ich angekommen bin, hatte es kein Telefon, nichts. Also ich habe irgendwie, bin wirklich, manchmal jetzt, wenn ich denke von den Jungen, wenn sie so rausgehen, wo dann alle verbunden sind mit Eltern, mit Handy und alles. Und ich bin wirklich in die Stadt gekommen und ich hatte kein Telefon. Kaum jemand hatte ein Telefon und konnte anrufen mit dem Telefonieren. Das war irgendwie teuer, das habe ich dann auch nicht gemacht. Dann hast du irgendwie Briefe gekriegt, die dann manchmal angekommen sind oder auch nicht. Und es war wirklich noch anders gewesen. Und dann ist da mit der Expo gekommen, die Weltausstellung, dann hat es einen Schub gegeben, dass es sehr modernisiert worden ist. Und hat eben immer positiv und negativ. Aber jetzt ist eigentlich schon eine europäische Stadt, wie jede andere, sagen wir so. Man hat jeden Luxus. Und
vor 10 Jahren bin ich ja länger und dann nachher wieder vor etwa 2-3 Jahren ja. Auch dort gefunden, in diesen 5 Jahren, es hat sich schon, also man sieht recht schnell und recht grosse Unterschiede, mehr wie jetzt hier in St. Gallen.
Ja, klar.
Schon recht fürschi. Ja. Wo wär's, wenn wir jetzt von der Krise haben, wär's jetzt heute in der Schweiz einfacher zum Leben für dich? Also weißt, spielst du mit dem Gedanken, wenn in der Schweiz wär's jetzt vielleicht ein bisschen leichter, weil da die Krise nicht so spürbar ist?
Ja, jetzt wenn ich vernünftig wäre, müsste ich zurückkommen, ja.
Aber du willst nicht, dein Herz bleibt unten.
Ja, ich weiss nicht, ich denke immer, ja, jetzt mal schauen. Ich kann plötzlich umschlagen. Man weiss nicht, wenn so ein Land in Krise ist oder so, ist man manchmal wirklich so, dass vielleicht plötzlich irgendwie platzt und dann geht gar nichts mehr.
Aber könntest du dir gut vorstellen, dass du wieder da leben?
Könnte ich mir schon, ja. Also ich bin einfach, ich kann irgendwo leben. Ob jetzt in Indien, ich fühle mich schnell irgendwie daheim.
Du bist ja eigentlich Bettina Castagno mehr im Herz oder Bettina Sulzer? Weil Castagno ist dein Künstlername.
Eben den Namen Castagno hat mir sozusagen mein Lehrer hier in Berlin gegeben, wo ich auftreten bin. Und er hat dann einfach gesagt, ich kann jetzt nicht im Programm, da geht es nicht. Ich kann nicht Bettina Sulzer schreiben. Und dann hat er mir, hat er mir Castagno gegeben und den habe ich dann beibehalten. Weil leider eben, wie ich schon vorher erwähnt habe, mit diesen Vorurteilen, also jetzt nicht einmal in Spanien, sondern wenn ich vielleicht jetzt nach Finnland gehe und dann heisst es Bettina Sulzer, ja nein, wirst du nicht eingeladen. 100% nicht. Und dann nachher Castagno tönt Spanisch und dann sagt man, ich komme aus Sevilla und dann fragt niemand. Und das ist irgendwie eigentlich da, worum es geht. Und ich finde etwas vom Schlimmsten, finde ich Vorurteile. Und da kenne ich auch, was das ist. Und ich sage immer, sie sollen mich tanzen sehen und dann können sie beurteilen. Aber jetzt nicht anhand vom Namen oder sie wissen, ich bin aus der Schweiz. Einfach sagen, ich wäre jetzt eingeladen als Tänzerin oder nicht.
Aber trotzdem ist es einfacher gehabt, um einen Wechsel. Eben, wenn du sagst, sie sollen nicht Vorurteile haben, schauen.
Ja.
Also du hast trotzdem ein Mittel genommen, um vielleicht die Vorurteile...
Ja, genau, klar. Also sie hat einfach den Namen behalten, ja. Mhm.
Aber wenn du es, wenn dir jemand anruft, dann wie sagst du am Telefon? Sulzer oder Castagno?
Gar nicht. Hola! In Spanien sagst du einfach sie. Diga mehr, genau.
Die mehr. Ja, vom Zuhause her, wenn es ganz am Anfang davon gehabt, wegen dieser Zigeuner-Geschichte, da habe ich auch eben das Leben mit den verschiedenen Kulturen gemeint. Und ich habe schon gewusst, dass du eben da in den Vorfahren eben noch so etwas Roma drin hast. Ist das Teil von der Appenzeller Identität, das ja. Reisende? Oder ist es doch das verschlossene Bergvolk? Was sind die Appenzeller eigentlich?
Also eben meine Mutter ist Appenzellerin, mein Vater nicht. Eben, sagen wir, von dieser Seite sind meine Verwandte aus Südfrankreich. Und man hat einfach nicht darüber geredet oder so, aber meine Tante sagt, mein Urgroßvater, das ist aus Deutschland gekommen und er sei ein Zigeuner gewesen. Aber das war eine Zeit, in der man das eigentlich nicht hätte wollen. Also eben, dass man das mehr verheimlicht hat. Und er hat irgendwie schwarze Haare gehabt und Kruseli, also jetzt bei mir sieht man es nicht.
Also es ist nicht von der Appenzeller Hintergrund, sondern mehr ist eigentlich Deutschland.
Ja, gewesen. Ja.
Aber haben die Appenzeller, man geht mit dem Söldnerleben im Mittelalter und so, wo sie fremde Dienste tun, hat mit der Appenzeller Kultur auch etwas von dem, sag ich so salopp, Vagabundentum?
Also ich denke, wenn man jetzt dem nachgeht und jetzt gerade mit dieser 500-Jahr-Feier sind viele alte Texte hinführen und eben je nachdem sind es schon auch Zigeuner gewesen oder eben so Kesselflicker und Messerschleifer und so Sachen. Also nur schon zum Schluss eben das Hackbrett oder so, ist klar, dass das irgendwie aus dem Osten kommt. Und hat sicher, oder noch schon die Ohrringli, also die Schlange, die sich so in den Schwanz beißt, da haben eigentlich Zigeuner, je nachdem, und Piraten. Sagen sie immer stolz. Und ich denke schon, also einfach die ganzen Bergvölker, es ist ja viel so, jetzt nicht nur da im Appenzellerland, dass viele irgendwie von irgendwoher gekommen sind und dann irgendwie vertrieben worden sind oder sich irgendwie versteckt haben oder in die Alpenregionen sind. Und also das Appenzell ist, finde ich, schon sehr speziell. Also auch jetzt etwas, was ich wahnsinnig gerne habe, ist der Zaure und die Naturjodel und halt eben schon die Appenzeller Streichmusik. Und nur von dem her merkt man, dass irgendwie ganz viel Einfluss ja, von früher. Und die andere Geschichte ist halt schon auch aus von der Armut her, dass sie einfach müssen raus und wieder.
Aber eben, dann wird man ja eigentlich gerne nicht gerecht, wenn man im Appenzellerland nur über den Käse, über die Berge, über die Bauern dort oben schwätzt, macht die dann manchmal auch ein bisschen hässig, dass einfach das Klischees sind, die man jetzt führen nimmt.
Nein, aber ich denke, jetzt gerade im Moment ist das schon etwas, wo irgendwie. Also schon vor vielen Jahren, wenn man Folklore, Musik, Volksmusik gern hatte, in der Schweiz war eigentlich die Appenzeller Streichmusik. Die hat immer wie einen anderen Rang gehabt, für mich. Also es ist, ob es allen gefällt oder so. Also eben jetzt mein, das erste Mal, als ich auftrete mit Alter, wo eben, das ist irgendwie schon 16 Jahre her oder noch mehr. Und dann sind wir schon bis auf Zürich gekommen mit dem Programm. Und dort hat das Publikum gefunden, ja, also Flamenco, der ist schon lässig, aber eben da mit dem Appenzeller Streichmusik, da muss jetzt nicht unbedingt sein. Und dann haben wir dann irgendwie schon da in der Ostschweiz sind wir überall auftreten, Süddeutschland noch. Und dann irgendwann habe ich halt auch neue Programme gemacht und ist da wirklich vergessen gegangen. Und dann irgendwie bin ich wieder eingeladen worden, nach Jahren. Und jetzt ist das Programm, das ist der Hit hier in der Schweiz. Ob ich jetzt in Basel bin, Bern oder irgendwie in Zürich, plötzlich finden es alle irgendwie lässig, dass die Schweizer Folklore ein bisschen verändert oder sich weiterentwickelt. Und jetzt ist plötzlich das Programm wieder in, weil es die Leute lässig finden. Aber obwohl ich vor 16 Jahren ja eigentlich das Gleiche gemacht habe. Oder auch im Ausland. Eben, wir waren jetzt in Spanien gewesen, oder in Deutschland und Norddeutschland und in Dubai oder so. Und überall kommt es gut an.
Dann ist es jetzt Zeitgeist. Ja. Hast du andere Projekt, wenn ich zum Schluss noch in die Zukunft schaue, hast du noch andere Projekte, Träume, die möchtest du verwirklichen? Schwebt dir irgendetwas vor, irgendein Programm?
Ja, eben das nächste Programm ist da im Dezember. Und zwar gibt es auch wieder etwas Neues. Und zwar arbeite ich mit einem Giger zusammen. Er kommt aus der Klassik, aber spielt auch sehr gut so Zigeuner-Giger. Und ein Pianist, ein junger, sehr begabter junger Pianist hier in der Schweiz. Und jetzt gibt es ein neues Programm. Ich habe schon mit ihnen zusammen geschafft, wo ich spanische Klassik tanze. Und dann gehen wir aber auch, gibt es Zigeunermusik und etwas ganz Modernes. Also hat Espina hat für sie ein Flamenco-Stück sozusagen umgeschrieben. Wenn er normalerweise auf der Gitarre spielt, hat er für Gigen und Piano umgeschrieben. Und da gibt es jetzt nächste Woche, wo ich mit ihnen das erste Mal übe. Jetzt bin ich gespannt. Nein, der Wert, ich habe das Gefühl, es gibt ein lässiges Programm.
Dann darf das Kaffeehaus wieder Keimzelle sein. Für
genau, dann sind wir da eben im Kaffeehaus und noch Zeiden im Lindensaal. Haben wir zwei Auftritte, sozusagen Premiere.
Hast du sonst Programm. Noch Träume nebst einem konkreten Programm, das du mal noch möchtest?
Ja, also sicher mal hier in St. Gallen einen guten Tanzsaal. Vielleicht wird es ja etwas, gell? Mit der Villa, ja. Schon. Eben jetzt, wenn ich da, wir sind irgendwie hier in St. Gallen, sind wir nicht glücklich. Wir haben irgendwie die Flamenco, wirst immer rausgefallen, weil du bist laut oder dann machst du den Boden kaputt oder Nachbarn beklagen sich. Und es ist schwierig, zum Beispiel jetzt überhaupt auch in Sevilla, einfach einen Tanzsaal zu finden. Und ich bin immer ein bisschen dran, jetzt auch, eben, vielleicht gibt es ja mal irgendwie so einen Raum, wo ich einfach sein kann oder wo ich auch ein Programm kreieren kann, wo man zusammen sein kann mit den Musikern, ohne dass irgendwie jedes Mal ein Theater ist. Aber für mich ist es jedes Mal schwierig, wo gehe ich üben, wenn ich jetzt zum Beispiel mit diesen Musikern.
Und, also dann hoffen wir, dass nachher der Podcast die richtige Person mit dem Raum abladen und nachhören.
Genau.
Oder eben, dass wir unsere alten Damen retten können. Ja. Mit dem Tanzen wird man da irgendwann, also denkst du, wie jemand, der einen Beruf hat, ich werde dann mal pensioniert oder so, oder tanzt man, da tanzt man da innen, bis umgeheischen?
Ja, genau, eben, ich hoffe, dass ich gesund bleibe und noch lange weiter kann tanzen. Also ich schaue mir auch, so ist es nicht. Und ja.
Das ist eine Berufung, das ist nicht ein Beruf, oder? Ja. Also da machst du nicht irgendwie Montag bis Freitag bis 65.
Nein. Eben, ich habe ein grosses Vorbild, das ist mein Meister, der ist jetzt schon über 70. Und dann ab und zu, wenn ich einen Auftritt habe, kommt immer schauen oder manchmal besuchen und dann redet er wieder. Und er hat irgendwie schon eine Schule gehabt, die hat er jetzt irgendwie weitergegeben, aber er reist immer umeinander und gibt noch Kurs. Und dann sagt er immer, weißt du, Bettina, sie sagen mir immer, boah, du bist ja immer noch so jung und fit oder so. Und dann sagt er, aber sie sehen mich, haben mich gesehen, wenn ich nachher im Hotel bin. Also irgendwann mag man vielleicht schon weniger, aber er ist noch voll dabei. Und denke, eben, das eine ist, dass man weitergehen kann als Lehrer, was ich auch gerne mache und weil jetzt halt auch manchmal ein bisschen zu kurz kommt. Wo ich könnte jetzt eben gerade hier in St. Gallen bin ich einfach einmal da, Unterricht jetzt zum Beispiel nächste Woche und sonst habe ich auch gute Schülerinnen von mir, die in meinem Sinn weiter unterrichtet. Das andere ist auch, was ich sehr gerne mache, ist Choreografien oder einfach Sachen kreieren. Und jetzt muss ich mal schauen, weil irgend plötzlich geht wieder eine Tür auf, wenn ich vielleicht selber aktiv nicht mehr so tanzen kann.
Dass halt Leben auch das für weiter haben ist, oder?
Ja, also wenn ich irgendwie kann mit dem weitermachen kann. Dann mache ich sicher.
Finde ich da ein schönes Schlusswort. Wir können vielleicht nachher noch nicht so viel, noch ein einfach so unkonventionell am Tisch miteinander ein schwätzen darüber. Viel Freude weiter im Flamenco. Danke, dass du uns die Geschichte erzählt hast im Kaffeehaus. Das nächste Mal eben im Dezember, haben wir es vorhin angesprochen. Und schön haben wir die gleiche Leidenschaft für Spanien. Beide haben wir das Herz dort. Schließlich ist der Gedanke für das Kaffeehaus in Argentinien entstanden. Und Argentinien hätte es bei mir nie gegeben, wenn es Sevilla nicht gegeben hätte. Porque Sevilla hay una, no? Y te quiere.